Hoffnung ist eine Tugend, die in unseren von Krisen geschüttelten Zeiten Hochkonjunktur hat. Worauf und wie hoffen wir heute und was bedeutete Hoffnung in den vergangenen Zeiten? Professor Jonas Gretlein lehrt klassische Philologie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. In seinem neuen Buch mit dem Titel Hoffnung – Eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel beschreibt er, wie sich das Weltverhältnis der Hoffnung in den Epochen der westlichen Geschichte ausgeprägt hat. Guten Tag, Professor Gretlein.
Guten Tag.
Jetzt habe ich das so kühn in den Raum gestellt, aber stimmt es überhaupt? Ist Hoffnung eine Tugend für Aristoteles und Platon? Wenn wir mal ganz weit zurückblicken, war Hoffnung doch keine Tugend, oder?
Nein, in der Tat. Die Hoffnung wurde zur Tugend erklärt erst von den Kirchenvätern. Für die meisten antiken Philosophen war Hoffnung eine Emotion, die man kontrollieren musste. Da wurde Hoffnung eher mit Illusion gleichgesetzt. Ganz entscheidend dann für diese positive Sicht der Hoffnung als einer Tugend ist Paulus mit dem Korintherbrief. Dort spricht er ja von der Trias Glaube, Hoffnung, Liebe. Und in der Folge wird Hoffnung dann zusammen mit Glaube und Liebe zu einer der drei theologischen Tugenden erklärt.
Und Sie sprachen es an, für die Kirchenväter hat der Begriff Hoffnung als Tugend eine besondere theologische Bedeutung und führt er damit auch zur Kernbotschaft des Christentums, Hoffnung auf Erlösung, Hoffnung auf Wiederauferstehung?
Ganz genau. Die Hoffnung hat einen Transzendenzbezug. Es ist vor allem die Hoffnung auf Auferstehung und auf das ewige Leben.
Warum sind denn Religionen für die Hoffnung interessant?
Ich glaube, dass Hoffnung ein Weltverhältnis ist, das zu allen Zeiten, in allen Epochen Menschen gehofft haben. Ich glaube, diese Hoffnung ist verankert in der Offenheit des Menschen zur Zukunft. Es ist also etwas ganz, ganz Wichtiges für das Leben und deswegen auch ein Aspekt, mit dem sich Religionen auseinandergesetzt haben. Und dieser christliche Hoffnungsbegriff wurde nicht unmaßgeblich auch geprägt durch die Hoffnung in der jüdischen Tradition. Auch im Alten Testament spielt Hoffnung eine große Rolle, ist dort meistens allerdings auf Gott gerichtet und noch nicht auf die Auferstehung.
Also im Alten Testament haben wir nicht diese dezidierten Jenseitsvorstellungen, auf die wir hoffen dürfen, wie wir sie zum Beispiel auch im späten Mittelalter ganz besonders kennen.
Ja, das fängt in den späten Büchern des Alten Testamentes an, beispielsweise im Buch Daniel. Spielt dort aber noch keine so große Rolle. Das entwickelt sich dann wirklich erst im frühen Christentum. Durch Paulus wird dann von Augustinus aufgegriffen und von den Kirchenvätern weiter ausgeprägt.
Machen wir mal einen riesengroßen Schritt in die heutige Zeit, denn heute hoffen wir eher darauf, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen und dass der Krieg in der Ukraine endet. Verweltlicht das die Hoffnung, die sich ja früher viel stärker auf das Jenseits bezog, also auf die große Erlösung, ist sie heute kleiner geworden, säkularisiert?
Ich glaube, dass Hoffnung schon immer ganz verschiedene Formen annehmen konnte. Auch die frühen Christen haben nicht nur auf das ewige Leben gehofft, sondern auch darauf, dass die Zahnschmerzen aufhören, dass die Kinder anständig groß werden, dass man genug zu essen hat. Und auch in der Gegenwart gibt es ja Menschen, die auf Auferstehung und die auf ewiges Leben hoffen. Es ist allerdings eine Hoffnung, die nicht mehr von allen geteilt wird. Und ich glaube, Sie haben ganz recht, dass in der Polykrise der Gegenwart Hoffnungen oft darin bestehen, dass Schlimmes von uns abgewendet wird. Das sind keine so ausgesprochen positiven Hoffnungen mehr wie das ewige Leben, sondern es ist dann eine Hoffnung, die sich darauf richtet, dass der Krieg in der Ukraine endet, dass es in Israel Frieden gibt und dass die Klimakrise vielleicht noch abgewendet werden kann.
Und gerade die letzte Generation, die spricht sich ja ganz eindeutig gegen die Hoffnung aus, weil sie befürchtet, wenn wir immer nur hoffen, dann kommen wir nicht zum Tun. Also Schluss mit der Hoffnung und rein in die Tat.
Das ist ganz interessant. Beispielsweise Greta Thunberg hat beim Weltwirtschaftsgipfel 2019 den dort versammelten Größen aus Wirtschaft und Politik entgegengeschleudert. Ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr panisch werdet. Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag habe und dass ihr dann anfangt zu handeln. Ganz ähnlich hat das eine andere Gruppe formuliert, Extinction Rebellion. Die sagen, Hope dies, Action begins. Hoffnung stirbt, dann fängt das Handeln an. Das ist aber nur die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Philosophinnen und Philosophen, Politologinnen und Politologen, die die Hoffnung als eine wichtige Ressource in der Gegenwart identifiziert haben. Sie behaupten, dass gerade die Hoffnung uns angesichts der Krisen der Gegenwart die Kraft geben kann, neue Wege zu finden.
Aber Sie erläutern das ja auch in Ihrem Buch. Hoffnung ist, weiß Gott, keine zweifelsfreie Größe. Einerseits kann sie Kraft verleihen, so wie Sie das gerade beschrieben haben. Andererseits kann sie auch dazu verleiten, sich zurückzulehnen und auf bessere Zeiten zu hoffen.
Ganz genau. Also ich glaube, diese pragmatische Dimension, wie ich das nennen würde, der Hoffnung, hat zwei Gesichter. Die ist janusköpfig. Auf der einen Seite kann Hoffnung in der Tat motivierend sein. Sie kann im besten Fall Flügel verleihen. Auf der anderen Seite kann sie auch lähmend sein, wenn man sich beispielsweise leeren und eitlen Hoffnungen hingibt und versäumt, etwas zu tun. Ich glaube, beides liegt in der Hoffnung. Und das, was ich interessant finde, ist, dass diese Doppelköpfigkeit der Hoffnung bereits in der Antike gesehen wurde. Das ist nicht eine Entwicklung der Gegenwart, sondern das haben bereits antike Autoren beobachtet.
Inwiefern?
In der Antike wurde Hoffnung oft negativ gesehen. Da betonen antike Autoren die Gefahr, dass man sich Hoffnungen, eitlen Hoffnungen hingibt und es darüber versäumt, etwas zu tun. Auf der anderen Seite gibt es auch schon die positive Sicht auf die Hoffnung in der Antike.
Kommen wir nochmal auf die Hoffnung in Beziehung zu Glaube und Religion zu sprechen. Inwieweit kann Hoffnung auch über das Hier und Jetzt hinausgehen? Besonders bei alten Menschen kann es da auch eine Neigung zur Transzendenz geben. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass sie konkret auf einen Jenseits hoffen heutzutage.
Ja, das haben Psychologinnen und Psychologen zuletzt festgestellt, dass gerade alte Menschen wieder zur Transzendenz neigen. Man spricht dann von der Gerotranszendenz und die kann sich auf ein Jenseits richten, muss aber jetzt nicht unbedingt christliche Formen annehmen.
Christliche Formen, wenn wir da zum Beispiel das Gebet ansprechen, das kann ja auch ein Ausdruck der Hoffnung sein, würden Sie sagen, dass das Vaterunser, dass das ein Gebet der Hoffnung auch ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Vaterunser ist ein Gebet der Hoffnung. Interessanterweise ein Gebet, was sowohl diesseitige als auch jenseitige Hoffnungen ausdrückt. Es geht um das tägliche Brot, aber auch um die Vergebung der Schuld. Genau, also es richtet sich sowohl auf das Diesseits als auch auf das Jenseits. Und ich glaube, dass jedes Gebet irgendwie mit Hoffnung zu tun hat. Im Gebet wendet man sich ja immer an Gott und bringt zum Ausdruck, dass die Zukunft nicht verfügbar ist. Und das ist wiederum essentiell für die Hoffnung. Unsere Hoffnungen richten sich ja auf Dinge, die gut, möglich und unverfügbar sind. Und genau das bringt man im Gebet, in den Bitten des Gebetes zum Ausdruck.
Da ist das Gebet, wir haben darüber gesprochen, dass Hoffnung helfen kann, dass Hoffnung auch trügen kann. Nun, die Frage, brauchen wir Hoffnung? Warum können und sollten wir auf Hoffnung heute nicht verzichten?
Hoffnung kann trösten und vertrösten. Diese tröstende Kraft der Hoffnung brauchen wir. Ich glaube, man darf auch nicht fragen, ob man in der Gegenwart noch hoffen kann. Denn ich glaube, solange es Menschen gibt, werden die immer hoffen. Man müsste die Frage reformulieren und sagen, wie können und sollen wir heute noch hoffen? Worauf können wir hoffen? Aber wir würden uns, glaube ich, einer ganz wichtigen Kraftquelle berauben, wenn wir die Hoffnung bekämpfen und sie in Frage stellen.
Da gibt es ja auch das geflügelte Wort, die Hoffnung wieder der Hoffnung. Also obwohl alle Klimapropheten und Wissenschaftler sagen, wir können gar nichts mehr tun, trotzdem noch daran zu arbeiten, Lösungen zu finden, zum Beispiel für die Klimakrise?
Ganz genau. Hoffnung verträgt sich auch mit Pessimismus. Auch Pessimistinnen und Pessimisten können oder werden wahrscheinlich gerade Hoffnungen haben. Also Angst auf der einen und Hoffnung auf der anderen Seite schließen sich nicht aus. Wenn wir Angst haben, dann hoffen wir natürlich auch, dass das, was wir befürchten, nicht eintritt.
Also kann Hoffnung auch ein Motor sein, auch in politischen Bereichen. Ja, aber welche Bedeutung kann Hoffnung für uns ganz privat haben, wenn wir zum Beispiel eine schwerwiegende Krankheitsdiagnose bekommen?
Dann ist Hoffnung natürlich ganz essentiell auch für den Heilungsprozess. Da gibt es auch psychologische Studien, die zeigen, dass Heilungen schneller voranschreiten, wenn die Menschen hoffen. Da wäre das die psychologische Komponente. Und das zeigt einmal mehr, wie verschieden Hoffnungen sind und auf wie viele verschiedene Gegenstände Hoffnung sich richten können. Das reicht vom Abendessen bis zum ewigen Leben über die eigene Gesundheit.
Hoffnung als Tugend, Hoffnung als eine Haltung. Sie haben das eben sehr schön ausgedrückt. Hoffnung, die unsere Offenheit zur Welt und zur Zukunft ausdrückt. Herr Gretlein, worauf hoffen Sie?
Ich hoffe auf ganz vieles. Also wenn Sie mich jetzt so fragen und ich ganz schnell antworten muss, würde ich sagen, ich hoffe, dass es meinen Kindern gut geht, dass meine Kinder groß werden, dass die gesund sind und dass die sich gut entwickeln. Ich hoffe aber natürlich auch auf ein Ende des Krieges in der Ukraine. Ich hoffe auf Frieden in Israel. Da ist ganz, ganz, ganz viel dabei.
Auch Hoffnung, die sich etwas aufs Transzendente bezieht? über unser Hier und Jetzt hinausgehen?
Die habe ich auch, ja. Ich glaube auch, dass die spezifischen kleinen Hoffnungen, die wir haben, am Ende eingebettet sind in eine große Grundhoffnung, die noch keinen klaren Gegenstand, aber oft religiösen Charakter hat.
Die vielleicht auch was mit Vertrauen zu tun hat? Vertrauen, dass wir dann doch aufgehoben sind?
Auf jeden Fall. Wer auf Gott hofft, vertraut auf Gott.
Vielen Dank, Jonas Gretlein. Der Professor für klassische Philologie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg hat ein äußerst inspirierendes Buch über die Hoffnung geschrieben. Darin erfahren wir viel über die Geschichte der Zuversicht von den alten Griechen, über den Jenseitsglauben im frühen Christentum bis zur Aufklärung und Moderne. Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel. So der Titel des Buches, das im C.H. Beck Verlag erschienen ist. Das Buch hat 350 Seiten, kostet 28 Euro. Dum spiro spero, heißt es im alten Rom. Solange ich atme, hoffe ich. Vielen Dank, Professor Gretlein.
Ich danke Ihnen.